Moin Moin, liebe SV Meppen-Fans, hier meldet sich 1912 der SV Meppen-Fan-Podcast. Hier ist der Tobi und neben mir sitzt der
Lukas.
Servus.
Servus, moin, hi und guten Tag, guten Abend, ja, gute Nacht.
Hier, mein Lieber,
servus, servus.
Ist alles anders heute.
Ist alles verrückt. Anders, genau. Heute total der verrückte Podcast, denn
ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann.
Wir sind keine reguläre Folge, wie so oft eigentlich diese Saison. Also wir haben sehr viele irreguläre Folgen gemacht, muss man ja ehrlich sagen.
Ja.
Denn heute sprechen wir über die komplette Saison 1920. Wir machen einen kleinen Rückblick. Wobei wir also natürlich
nicht um die Saison 1920, sondern die Saison 19-20.
Die Saison 1920, damals.
Damals war alles besser.
Der Tatamuschs Urgroßvater. Nein, keine Ahnung.
Der Opa von Posipal.
Der Opa. Jupp. Jupp Posipal. Hat einen Vater, der hat Erdbeeren gepflückt neben dem Fußballfeld.
Ja.
So, aber jetzt.
Und das war's heute schon.
Quatsch genug erzählt wieder. Lass uns mit dem professionellen Quatsch anfangen. Wir machen so ein bisschen einen Rückblick auf die Saison. Wir wollen jetzt nicht jedes Spiel wieder einzeln auseinandernehmen, sondern wir haben uns überlegt, wir diskutieren so einzelne Kategorien durch und werden da ein bisschen drüber sprechen. Lukas hat sich wieder sehr viel Mühe gemacht und viele Notizen bereitet. Ich prahle einfach mit dem Wissen, das ich im Kopf vor Ort habe.
Sehr gut. Das ist ja auch in Ordnung. Genau, ich habe mir Kategorien gemacht, weil wenn man jetzt jedes Spiel versucht runterzubeten, das wird vielleicht doch ganz schön anstrengend.
Was auch Quatsch ist, dafür gibt es gute 30 weitere Podcasts von uns, die das alle schon gemacht haben.
Ja, ja, ja.
Das wäre ja Quatsch.
Ja, genau, dann würde man ja diese komplett in Frage stellen, dass wir sie gemacht haben.
Wenn ihr wollt, könnt ihr sie alle nochmal hören. Ja, alle glaube ich nicht.
Fast alle.
Wir haben ja einmal den Hoster gewechselt zwischendurch,
ja, genau.
Aber viele der Folgen könnt ihr euch nochmal anhören. Und wenn ihr eine spezielle hören wollt, dann laden wir sie auch hoch.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich wollte ja die Nostalgie-Folge nochmal hochladen von Wo wir recht haben. Ist immer gut, wenn man das mal auf Band hat hier mit Dennis.
Wo wir recht haben?
Ja, wo ich gesagt habe, Dennis, eine Überraschung der Saison oder auf jeden Fall guter Mann. Auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht gesagt, dass er 30 Scorerpunkte macht, aber dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen um den Offensivpunkt.
Jetzt dieser lächerliche Platz 3 in der Tor des Monatsliste.
Ach, Dritter sind wir geworden.
Dritter, ja, ich Dritter ist
nur
geworden,
dann auf
zwei Frankfurter sind vor ihm gelandet.
Ach so, ja. Ich habe auf Twitter nur gelesen, dass wir nicht gewonnen haben, was ja auch logisch ist, weil Frankfurt hat wahrscheinlich den einen oder anderen Fan mehr als SV Meppen. Das war unvorstellbar, aber ist tatsächlich so.
Aber das, obwohl alle meine Brüder auch abgeschenkt haben, ja, Rodrigo und Guy Incognito.
Also ja, richtig, genau. Ja, meine 5 Brüder haben auch nochmal abgestimmt oder 6, ich weiß gar nicht mehr.
Ja, aber wir wollen heute
Lukas, Lucifer. Genau, meine Mutter hat auch nochmal abgestimmt.
Also, okay.
Ja, wir wollen heute so ein bisschen über die positiven Überraschungen der Saison reden, die negativen Überraschungen. Wir haben uns noch Spiele aufgeschrieben, genau, die uns besonders
Top-Spiele, also das Top-Heim und das Top-Auswärtsspiel, was uns so in Erinnerung geblieben ist.
Ich habe auch noch das so in der negativen Weise, die Nackenschläge der Saison habe ich mir aufgeschrieben, das schlechteste Auswärtsspiel und das schlechteste Heimspiel. Oder was ich so empfunden habe, ist, vielleicht
müssen wir auch drüber reden.
Müssen wir drüber reden, warum und so
denn
weiter.
Denn es war ja nicht alles gut, deswegen haben wir auch die negativen Einschränkungen, hast du ja schon gesagt.
Ja, du, in der Saison ist nicht immer alles gut. Und wir wollen noch mal so jeden Spieler durchgehen, wie er sich entwickelt hat, was er so wie er war.
Wir haben Leistungskategorien gebildet und da haben wir sie eingeteilt. Oder vielmehr du. Und da werden wir dann auch trefflich drüber diskutieren, ob das die richtige Kategorie ist oder nicht. Und wir küren auch den Spieler der Saison in unseren Augen. Jeder ein, wo auch jeder so ein bisschen seine eigene Meinung hat. Was halt nur ihn herausstellen soll, so ein bisschen, weil er irgendwie uns etwas mehr ins Auge gefallen ist und wir nicht die Gesamtleistung dieser Mannschaft schmälern wollen. Denn damit möchte ich gerne anfangen, erstmal ein dickes Lob auszusprechen. Wenn mir jemand vor Beginn der Saison gesagt hätte, dass wir zwischenzeitlich um den Aufstieg mitspielen können, hätte ich ihn total ausgelacht.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, wir haben es ja auch damals gesagt, für uns beide war klar, das wird die härteste Drittliga-Saison, die wir haben können. Ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist. Ich bin froh, dass es komplett anders gekommen ist und dass wir richtig schöne Spieltage erleben durften.
Ja.
Und das ist halt meine erste ganz große Überraschung, dass wir wirklich so einen faszinierenden, tollen 7. Platz am Ende der Saison belegen konnten und eigentlich alle glücklich sein dürften darüber, was wir geschafft haben.
Ganz genau. Man hört immer so ein bisschen, ja, aber wenn wir dann das ein oder andere Spiel noch gewonnen hätten, dann hätten wir oben angreifen können. Das ist wohl wahr. Aber im Endeffekt bleibt an der Saison hängen, dass wir Platz 7 erreicht haben, wie du schon sagst. Das ist der beste Platz in unserer Drittliga-Geschichte. Und
die ist so lang.
Ein bisschen heftiger als letztes Jahr waren wir 13. Ja. Davor waren wir auch 7. Sind trotzdem Punkte, wo ich sagen würde, kann man mitarbeiten auf jeden Fall.
Da kann man mitarbeiten.
Gute Platzierung dafür, dass uns am Anfang der Saison ja auch wieder
Also jedes Fachblatt hat uns ja totgeschrieben.
Ja, genau. Wir hatten ja wieder niemanden, der die Tore schießt, weil Nick Proschwitz ja uns verlassen hat. Ja, genau. Der keine Tore jetzt bei Braunschweig geschossen hat, der Mann.
Ah, die in die zweite Liga aufgestiegen sind?
Ja, die aufgestiegen sind allerdings, ja. Das muss man denen noch zugutehalten.
Herzlichen Glückwunsch.
Jo,
bis nächste Saison.
Jo, aber Meppen siebter, 58 Punkte. Ich weiß nicht genau, ob wir in der ersten Saison auch 58 Punkte gehabt haben. Ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, aber würde ich mich jetzt nicht festlegen, dass wir genau die gleiche Punktzahl geholt haben. Aber ja, drittbesten Sturm hatten wir, was stark ist, auf jeden Fall Hammer, wirklich. Und ja, Dennis Undaff hat mit 30 Scorerpunkten dazu beigetragen.
Darfst du auch nicht verhehlen. Deswegen, nee. Also ist schon ein guter Mann.
Ja.
Nicht umsonst auch vielerorts zum Spieler der Saison gekürt worden.
Wir fangen übrigens mit den positiven Überraschungen an.
Ja, offensichtlich.
Nochmal eben kurz zwischengeworfen. Ja, muss man wirklich sagen, dass das eine gute Saison war. Da kann man, lasse ich mir auch nichts kaputt reden. Man kann immer sagen, ja, das ein oder andere Spiel hätte man gewinnen müssen können, aber das hätte man auch über die ein oder andere Spiel, was wir gewonnen haben, sagen können, das hätten wir auch verlieren können oder nicht gewinnen.
Nicht gewinnen dürfen.
Genau.
Das ist tatsächlich auch beides, wobei ich schon sagen muss, die Zahl der Spiele, die wir eigentlich hätten nach Hause bringen müssen, überwiegt diesmal deutlich. Wo wir doch eher so einen Ausgleich hatten in den letzten Jahren, das hast du ja immer mal dabei, war es diesmal wirklich eher so, dass du gesagt hast, ey, wie viel wir hier wirklich einfach haben liegen lassen. Und wenn du es nicht gemacht hättest, was wäre dann passiert?
Tja, ein großer, starker Punkt, den wir auf jeden Fall noch auf unsere Liste tun müssen, ist unsere Auswärtsstärke. Ja, wir sind auf Platz 2 der Auswärtstabelle gerutscht. Hammer, ne? Hinter den Mannheimern, genau. Was Hammer ist, ja. Also wir hatten, glaube ich, zwischenzeitlich einen Wert von irgendwie 6, 7, 8 Monate oder so ohne Niederlage auswärts. Und ja, dann muss man da auch immer sagen, wir haben viel richtig gemacht. Gerade auch in unseren Auswärtsspielen haben wir immer so wie soll man sagen, den fehlenden Druck gespürt, das Spiel machen zu müssen.
Genau.
Das hat uns auf jeden Fall geholfen.
Genau, also auswärts konnten wir immer, oder die Mannschaft konnte immer befreiter aufspielen, so gab es auch das Gefühl her, was nicht umsonst daran liegt, dass, ich lasse den Satz jetzt einfach mal schon wieder, ist ja auch so ein bisschen Klassiker bei uns, dass das Meppener Publikum eine Diva ist, die halt auch schnell unzufrieden ist, wenn es mal gerade 5 Minuten nicht so läuft, wie sie sich gerade vorstellen. Was mir auch, muss ich auch ehrlich sagen, von Spieltag zu Spieltag auch diese Saison immer schwerer gefallen ist zu akzeptieren. Mir ging das wirklich auf die Nüsse, wenn sich da sofort wieder beschwert wurde und du denkst einfach, Leute, checkt mal, was bisher geleistet wurde, guckt mal auf den aktuellen Tabellenplatz, guckt mal drauf, was wir für Punkte schon haben, dass wir gar nicht nach unten gucken müssen und ihr seid nur am Nöllen.
Jo.
Und es muss wirklich aufhören. Ich möchte einfach mehr Zusammenhalt, mehr Stärke hinter der Mannschaft, mehr 12. Mann sein und nicht einer von 7000 Trainern, die einfach nur meckern.
Richtig, genau. Das ist unser Job, aber natürlich nicht während des Spiels, sondern nach dem Spiel vor dem Mikro. Deswegen, du hast aber vollkommen recht. Das könnte natürlich auch immer eine Blockade bei bestimmten Spielern immer hervorrufen, wenn zu Hause dann wieder man sozusagen das Raunen durch die Massen hört oder dass das Gestöhne von wegen, weil jetzt wieder ein Kopfballduell nicht geklappt hat oder ein Zweikampf verloren wurde. Ja. Und das lähmt dann im Endeffekt auch die ganze Mannschaft. Ein anderer Punkt, der uns aber auswärts auch hilft, ist, dass wir ja auswärts nicht unbedingt das Spiel machen müssen und uns auf unser starkes Umschaltspiel beschränken können.
Genau.
Oder das heißt beschränken, also dass wir das hauptsächlich spielen können. Ich bin ja auch der Meinung, das hat der Ingolstädter Trainer mal gesagt, als wir gegen die 2-0 verloren haben, oder ich glaube, vielleicht war es auch vorm Spiel, dass wir das spielstärkste Team der Liga sind. Würde ich zum Teil unterschreiben, ich würde die Bayern so ein bisschen rausnehmen, aber ich glaube, wenn man die Bayern rausnimmt und dann so die oberen dazu rechnet, also hier Ingolstadt, Braunschweig, Duisburg, würde ich so auf eine Stufe stehen dann, aber auch und uns dann auch wohl dazu stellen. Wir haben wirklich eine spielerische Leistung, die, also wenn man sich, ich habe mir heute mal die Spiele angeguckt, die wir alle verloren haben.
Oh, wow.
Ja, um mal zu gucken, woran lag es denn bei den Toren.
Woran hat es gelegen?
Ja, es hat relativ häufig daran gelegen, dass wir uns die Bälle selber reingehauen haben quasi. Durch individuelle Fehler.
Ja, genau.
So richtig stark herausgespielte Gegentore haben wir selten in dieser Saison gehabt. Also da muss man wirklich sagen, das war
aber wenn,
Abstand die Minderheit.
Wenn tatsächlich sauber rausgespielte Tore dabei waren, dann war es meistens sogar Pleiten, Pech und Pannen bei uns in der Verteidigung.
Ja, ja, das meine ich. Das kommt dazu, auch zu individuellen Fehler, finde ich so ein bisschen. Ja.
Da muss man gucken.
Genau. deswegen, wenn wir uns die Bälle dann auf selber reingehauen haben. Ein anderer Punkt war halt noch unsere Standardschwäche. Wir sind ja bei den positiven Sachen.
Noch. Wir sind bei den positiven Sachen. Ja, wenn wir ein bisschen hin und her hüpfen, ist das ja auch kein Problem. Ja, das ist ja ein Geben und Nehmen in jedem Spiel gewesen. So ist ja noch nicht.
Ja, aber gut, kommen wir trotzdem später noch zu, weil ich möchte das gerne so kategorienmäßig
okay. So
machen. Ein großer positiver Punkt war eigentlich noch, dass fast alle Transfers, die wir getätigt haben, relativ stark eingeschlagen haben.
Ich glaube, da kommen wir gleich zu dem negativen Punkt, weil ich auch noch so in der negativen Liste stehen. Das ist, glaube ich, nicht zuletzt ja auch unserem Trainer zu verdanken, der einen Top-Job gemacht hat und immer die richtige Nase für die Leute hat, die uns weiter vorantreiben können. Auch ein großes Lob nochmal an ihn.
Ja.
Ja, auch wenn es ein bisschen schmerzt. Aber ja, da kommen wir später nochmal zu.
Genau. Also Florian Igerer, der ja allen voran gekommen ist, aus der Jugend von Hertha 2, möchte mich da nicht weiter zu äußern, auf jeden Fall. Er ist ein Neuzugang gewesen, das wissen wir natürlich alle. Walde Drama, der dann verspätet auf jeden Fall in die Saison kam, aber...
Hammer Typ auch. Also ich finde, Walde Drama hat auch einen super Auftakt direkt gezeigt. Der hat zwei Hammerspiele als erstes hingelegt, hat dann stark nachgelassen, das muss man auch sagen. Absolut. Aber nach kurzer Zeit dann auch wieder seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Auch wenn er noch nicht zu 100% der Bringer ist, den man sich vielleicht erwartet hat.
Verletzt gewesen auf jeden Fall.
Genau. Auch wenn er bis zum Ende der Saison noch nicht der Bringer war, den man vielleicht erwartet hat, steckt da noch viel Potenzial in dem Jungen.
Ja,
absolut. Da sind wir mit Sicherheit auch nochmal, wenn es dann darum geht, auf die neue Saison vorzublicken. Mhm. Wo wir uns demnächst auch nochmal speziell für zusammensetzen. Da werden wir mit Sicherheit über Walde Drama und seine Position im Team auch nochmal diskutieren müssen.
Ja, bin mal gespannt, wer da alles kommt. Aber genau, das ist ein Thema für den späteren Podcast auf jeden Fall, genau. Dann Nicolas Andermatt, der auch mit etwas Anlaufschwierigkeiten aber seinen Platz im Team auf jeden Fall auch gefunden hat.
Was aber tatsächlich viel noch so ein bisschen gedauert hat. Ne? Also man hat ihn erst ein, zwei Mal Probe laufen lassen. Ich glaube, Christian Neidhardt war auch nicht so richtig zufrieden mit seiner Leistung. Er war erst eine relativ lange Weile, glaube ich, in der Versenkung verschwunden, bevor man ihn Richtung Ende der Saison mehr eingesetzt hat.
Ja, das Problem, was Nico Andermatt hatte, wahrscheinlich war sein Platz im Mittelfeld, der top besetzt war durch Willi Evsejev, der Dritte dann jetzt in diesem Bunde als Neuzugang, und halt Florian Egerer im defensiven Mittelfeld. Da war eigentlich kein Vorbeikommen. Und dann war irgendwann Thilo wieder fit und hat dann den Platz ein bisschen eingenommen. Nico hat dann eher seinen Platz in der Offensive dann gefunden. Ja. Wo er mich immer noch nicht hundertprozentig überzeugt hat, obwohl es mal, also Glanzmomente, viele Glanzmomente wohl hatte, aber so ein bisschen alleine auf der 10 ist er noch so ein kleines bisschen überfordert, aber ich glaube auch, dass das nächste Saison deutlich besser wird bei ihm. Genau, dann Yannick Osé.
Ja, Top-Mann auch.
Genauso wie Nico Andermatt so ein bisschen, also starke Männer vor sich, aber wenn es auf ihn ankommt, war er immer da. Genau,
den Mann, dem man aber ein bisschen mehr zugetraut hat, also er war so ein bisschen mehr im Einsatz als Nico Andermatt und da merkst du auch, da steckt auch sehr viel Potenzial drin und das ist auch Puttis Ersatz, so böse das klingen mag.
Das ist nicht böse, glaube ich. Nein, das ist halt so, Fußballer werden alt.
Ich wollte gerade sagen, Putti ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Putti war schon alt, als er gekommen ist. Also.
Ist auch bald so alt wie ich, dann ist auch gut gewesen. Ach,
Gott, deswegen, ja, dann ist wirklich vorbei. Komm, die Vorlage muss ich nehmen.
Das ist mir klar. Er ist Top-Spieler noch. Für mich eine unserer großen Säulen in der Verteidigung, was vor wenigen Jahren noch Vido war. Und deswegen, ich lasse ihn gerne so lange spielen, wie er möchte. Solange er die gleiche Leistung bringt,
soll er spielen, klar.
Und ich hoffe auch, dass er noch... Also er hat jetzt ein Jahr noch Vertrag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn er sich selber auch noch zutraut und das alles klappt, wenn er nochmal zwei Jahre drauflegt und die Leistung dann noch passt. Und dann
also ein Jahr nach der nächsten Saison, meinst du?
Nee, du kannst ruhig noch zwei Jahre drauflegen.
Okay, das glaube ich nicht, dass er noch einen Zweijahresvertrag kriegt. Ja. Ich glaube, nächste Saison vielleicht noch ein Jahr noch, aber das reicht dann, glaube ich, auch.
Schauen wir
mal. Ah, klar, wenn er die Leistung
noch bringt. Wenn er kann, dann kann er.
Ja, wenn er mit 40 auch noch kann, hier so wie Zlatan Ibrahimovic.
Wenn die Offensive läuft, dann hat die Verteidigung nicht so viel zu tun, dann bleibt er länger fit. Wird er nicht so oft umgegrätscht.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, wenn er Leistung bringt, da stimme ich dir zu, dann soll er auch noch länger bleiben.
Ja.
Dann haben wir noch.
Ich meine, das hat ja auch gut so harmoniert und funktioniert, dieses Zusammenspiel von Putti und Osé, jeweils rechts und links. Das hat ja auch top geklappt und muss ihn ja nicht zwanghaft als Ersatz nehmen, sondern kann ihn auch die beiden Türme da einsetzen.
Ja, ich finde immer, dass Komenda immer die Stütze war, die gebraucht wurde. Marco Komenda, auf jeden Fall ein starker Mann.
Gewesen.
Ja, immer noch.
Aber nicht mehr bei uns.
Nee, nicht mehr bei uns. Also ja gut, weiß ich auch nicht. Vielleicht reißt er bei Kiel gar nichts, das mag natürlich sein. Oh. Nee, aber
ich fand gerne wiederkommen.
Absolut, er ist ja auch noch jung. Ich fand ihn immer, Komenda war immer so der Leitfaden in der Defensive, ist ja auch mein Mantra, so ein bisschen, ich wiederhole mich wahrscheinlich auch. Und mit ihm zusammen hat Osei besser funktioniert, Puttkammer. Aber wenn das jetzt in der Vorbereitung klar ist, dass Osei und Puttkammer zusammenspielen, glaube ich auch wohl, dass da die Abstimmung jetzt deutlich besser wird.
Das glaube ich auch.
Deswegen. Jo, dann haben wir noch Hilal Helve. Natürlich mein Liebling quasi.
Ja, für mich ja tatsächlich so ein bisschen der Hoffnungsträger für die neue Saison.
Man auch.
Einer, den man vielleicht, wenn man unbedingt möchte, als neue Spitze etablieren kann, der mit Sicherheit noch ein bisschen Aufbauarbeit braucht, aber halt auch einer, der halt häufiger in der Saison schon bewiesen hat, dass er kein Egozentriker ist, das heißt, der kann auch sehr gut zuspielen, der kann auch gut zupassen, also der macht auch vernünftige Pässe, sodass sie ankommen und
kann
auch gefährlich für den Gegner sind.
Genau. Hohe Bälle verarbeiten kann er.
Und er kann auch wunderschöne Tore schießen und deswegen ist das so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir, sollten wir keinen neuen Knipser in erster Linie einkaufen, aber einen noch auf der eigenen Bank haben, der es ein bisschen vor uns reißen kann.
Genau, da kommen wir auch gleich zu Julius Düker, der eine schwierige Saison hinter sich hatte.
Mit auch viel Gegenwehr.
Gegenwind, ja.
Vor aus den eigenen Reihen, also eigene Reihen im Sinne von Tribüne.
Tribünenreihen, genau. Der ist ja wohl in der Mannschaft tatsächlich wohl angekommen. Der ist ja ein guter Kumpel von Marius Kleinsorge und ich glaube noch von Jupp. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber die waren irgendwie zu dritt immer wohl. Also Marius hat ja, bevor er zu Kaiserslautern gewechselt ist, dann noch bei Julius gepennt, weil er seine Wohnung schon verkauft hatte oder Miete gekündigt hat. Keine Ahnung.
Ach, was du alle weißt.
Ja, was ich alle weiß. Das sind, ich weiß, wir sind die drei eigentlich.
Ist gar nicht wie Jupp.
Fast. Ja, ich habe eigentlich gefragt, ob er hier pennen will, aber er hat gesagt, er hat Mario schon zugesagt und er hat natürlich gerne hier gepennt, ist gar kein Problem gewesen.
Ja, natürlich.
Nee, weil das war, glaube ich, bei dem Abschiedsinterview bei MCV.
Ach so.
Da kann man das nochmal nachhören, wenn man das noch möchte. Ja, aber Julius im Schatten von Dennis Undaff und als Dennis dann mal öfter öfter mal gesperrt war, dann hat er dann die Chancen nicht nutzen können, weil das System wohl noch nicht so ganz auf ihn er sich noch nicht so ganz eingefügt hat.
Nee, das Problem war halt auch, dass das System sich innerhalb der Anfangszeit der Saison schnell auf Undaff eingespielt hat, ne, als Number One, unseren Knipser. Und dann ist es halt schwierig, dieses System, was halt über 20 Spieltage top funktioniert hat, umzubrechen und dann auf Julius Düker zuzuschneiden, der halt vielleicht ein bisschen mehr Zuspiel braucht, ein bisschen mehr Abwechslung braucht und nicht nur nach vorne rennen kann.
Ja, Julius hat ja die ersten beiden Spiele noch gemacht, da wollte man wahrscheinlich erst ihn etablieren als Nummer 9, hat gemerkt, das funktioniert nicht so ganz.
Natürlich nicht so gut liegen.
Nee, die ersten beiden Spiele haben mit 0 Tore gemacht.
Warum der Hass auch so groß war?
Hass in Anführungsstrichen,
Hass ist immer ein hartes Wort.
Ja, aber man hört relativ häufig immer, Julius Düker kann ja nix und wenn es jetzt heißt, wer beerbt Dennis Undaff, ist er wahrscheinlich einer der wenigsten, der genannt wird. Das heißt immer, wir brauchen unbedingt einen Knipser. Aber ich glaube, Julius.
Bei mir stände der im aktuellen Kader auch nur auf Platz 3, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auf Platz 3, okay.
Auf Platz 3.
Also du Hilal.
Hilal, dann Waldet und dann.
Waldet, okay. Ja, gut, ich sehe Waldet halt mehr auf den Außen. Hilal eher auf die 10, deswegen.
Ja, wobei ich traue Hilal halt bei den Knipser durchaus zu. Das ist halt
ja, so klar. Nee, ich glaube auch eher, dass unser Offensivspiel davon lebt, dass dann mal René Guda auf die 10 geht, dann mal auf die 9 und Düker dann auf die 10 und so weiter. René Guda, kennst du
den auch? Den kenne ich auch, ja. Wobei, den sehe ich auch eher auf den Außen, ja.
Ja,
ich habe überlegt, ob ich den noch auf Platz 3 setze und dann Julius Düker einen runterfallen lasse.
Ja, aber René Guda hat auch relativ viele Spiele auf der 9 schon gemacht und auch relativ gute Spiele, aber die wechseln sich immer so ein bisschen auch. Normalerweise, unser Spiel war ja immer, dass die Außen immer hin und her wechseln, also viele hin und her wechseln und die Mitte immer relativ stabil bleibt oder halt von den Außen in die Mitte gezogen wird, wenn die Außenverteidiger vorlaufen. Aber jetzt, so die letzten Spiele, wo halt Dennis Undaff halt schon nicht mehr da war, da hat man immer gemerkt, man probiert jetzt was. Und da war Hilal mal vorne drin in der als Stoßstürmer und Julius Düker dann auch öfter mal auf der 10. Das war gegen Münster und gegen Braunschweig. Da war er mehr dahinter und vorne sind dann andere reingelaufen. Das hat ehrlich gesagt auch ganz gut funktioniert. Deswegen, ich habe meine Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Düker seinen Durchbruch noch schafft. Aber
dafür wäre es auch zu früh, er ist auch noch zu jung.
Ja, zu jung, gut, ist jetzt die Frage. Er hat jetzt auch nur noch nächste Saison Vertrag. Ich schätze mal, wenn es nicht läuft, dann ist er weg. Dann wird er auch von sich aus wahrscheinlich nicht verlängern, weil er denkt, okay, schade, ich passe hier in das System nicht rein.
Ja, genau.
Je nachdem, ich glaube wohl, dass er das Emsland oder den SV Meppen auch wohl ins Herz geschlossen hat, so wenn er mit dem Team wohl ganz gut kann.
Die kann man auch nicht.
Ja.
Die schönste Stadt der Welt, mit dem sympathischsten Verein der
Welt.
Absolut,
ja, klar. Und deswegen glaube ich auch wohl, dass er, wenn er seine Chance kriegt und nutzt, er hat sehr oft durchblitzen lassen, dass er es wohl drauf hat. Auch schon vor Meppen, also bei Braunschweig. Aber jetzt das letzte Spiel gegen Braunschweig hat er, war an 3 Toren direkt beteiligt, hat gutes Spiel gemacht gegen Kaiserslautern vor der Corona-Pause und auch zwischendurch immer sehr mannschaftsdienlich gespielt, auch wenn er da mal nicht geknipst hat. Bei Stürmern ist es ja immer schwierig, oder nach außen zu vermitteln, wenn er kein Tor gemacht hat, dass er eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Deswegen, also ich bin auch guter Dinge, dass er es schafft, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch unsere drei, ja, U19-Meppner oder Meppen 2, Nils Grevik.
Ja, wer?
Ja, der war halt im Trainingslager mit dabei und das war's.
Okay,
Der Name sagt mir gar nichts.
Echt nicht?
Ja, nee. Ist ein Holländer.
Dann wird es aber bestimmt anders ausgesprochen.
Ja, keine Ahnung.
Greving.
Greving,
ja, ich weiß nicht.
Nils Greving, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Dann Ted Tadamusch, ne?
Ted Tadamusch, der ja auch sich sehr angeboten hat noch in den letzten Spielen.
In einem Spiel, finde ich. Also,
ja, in einem Spiel besonders und ja. Da er auch nochmal eben punkten konnte.
Der habe ich ihm auch direkt geknipst. Ja,
hat absolut. Auch ein schönes Spiel gemacht.
Ja,
das war muss noch ein bisschen auf Weide, genau. Aber der
ja. Will auch noch was. Ja, eben. Also ich finde es ja gut, dass wir jetzt immer Spieler aus U19 hochholen.
Siehst ja, dafür dann immer, haben wir ja ein Jugendleistungszentrum eigentlich, hoffe ich.
Ja, ja.
Dass du halt auch mal gute Spieler hochholen kannst.
Ja, das hat man ja die letzten Jahre auch so probiert, aber so richtig die Chance hatten sie nicht. Man hat auf Torben Dieters dann relativ viel, ja, also auch nicht genug gesetzt.
Nee, ich wollte gerade sagen, also man hat Torben Dieters geholt, der ja auch ein fähiger Mann durchaus war. Man hat ihm aber sehr wenig Präsenz gegeben auf dem Rasen, wodurch er sich seine Sporen auch nicht verdienen konnte. Und dann kann er natürlich auch nicht die Leistung bringen, die man sich vielleicht als Club erfordert. Das Problem halt bei diesen Highsporen ist immer, du musst direkt 150% bringen auf den Platz. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt direkt wieder verloren, darfst du erstmal 3 Wochen wieder zu Hause bleiben.
Aber Tom Dieters war ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe immer so gedacht, steht er jetzt da auf dem Platz, weil er halt ein Dieters ist, weil er Dieters heißt. Und dann ist er halt zurück in die Regionalliga gegangen und spielt jetzt beim VfB Lübeck. Also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er es kann. Jetzt wird er bei Lübeck. Ich weiß nicht genau, wie stark er jetzt bei Lübeck ist, ob er da ein Stammspieler ist oder.
Das können wir uns ja nächste Saison
angucken. Das sehen wir dann.
Die Kollegen sind aufgeschieden.
Ja, das ist mir bewusst. Das muss man mal gucken, ob wir dann vielleicht. Also ich bin froh, dass er gegangen ist auf jeden Fall, weil er.
Für seine Entwicklung.
Ja.
Ich bin so froh, dass er weg ist.
Nee, auf jeden Fall, weil man hat gemerkt, der beim SV Meppen setzt er sich nicht durch, aber Regionalliga, ein Jahr Regionalliga tut ihm wohl noch gut, der war ja bei Lüneburg, glaube ich, und ist dann wahrscheinlich zu Lübeck gegangen. Deswegen, also alles gut, was seine Entwicklung, also nicht, dass ich ihn jetzt hier wegwünsche, nee. Weggewünscht habe.
Also, da hoffen wir mal, dass er gute Leistung bringt.
Ja,
der wird auch mit Sicherheit bei uns spielen, das wird bestimmt auch so eine Herzensangelegenheit sein, seinem Club zu zeigen, was er kann.
Ja, das denke ich auch, ja. Genau, dann kommen wir noch zu... Ja, dem Mann der Saison
dem quasi. Mann, ja genau, dem Mann, nachdem wir eigentlich den Verein fast nennen könnten, denn ohne ihn hätten wir wesentlich weniger Tore garantiert. Dennis Undav.
Ja, der auf Platz 3 jetzt am Ende der Saison sich eingependelt hat als Topscorer,
ja.
Aber auf Platz 1 der besten Spieler sozusagen, wenn es nach Kickernoten geht.
Ja,
genau, Dennis Undav, 13 Tore, 17 Vorlagen, glaube ich, oder umgekehrt.
Wahnsinn.
Umgekehrt, glaube ich. Ja, umgekehrt. Auf jeden Fall 30 Scorer-Punkte. Wie auch immer sich das zusammensetzt, will mich da jetzt nicht festlegen.
50-50.
Ja. Auch etwas schwer gehabt letzte Saison.
Ja,
im man Schatten, hat, man im hat da aber Schatten schon immer gemerkt, oh, der Junge.
Der kommt noch.
Der hat Bock, der kann noch, der steht im Schatten und der hat gelernt. Oder wenn wir Nick Proschwitz eins danken können, dann ja. Vermutlich, dass er Dennis Undav so ein bisschen mitentwickelt hat.
Das glaube ich auch, ja. Ja, ich meine, ich glaube gerade auch diese schnottrige Art, dieses bullige Tour, was Dennis sehr viel auf den Platz gelegt hat, die laufende Wand, wenn du so willst, das hat er sich, glaube ich, sehr von Nick Proschwitz abgeguckt. Der das halt so mit seiner Arroganz, seinem Egoismus auch konnte, sage ich jetzt mal, der einfach auf den Platz stand und bam gesagt hat.
Jo.
Und ich glaube, dass das auch gut und wichtig war, dass er sich das abgeguckt hat und uns ihn weit nach vorne gebracht hat und uns dadurch auch.
Ja, deswegen, also Dennis Undav, schade eigentlich, dass er nicht er diese Entwicklung halt genommen hat. Ich sag mal, wenn er jetzt noch ein Jahr Vertrag mehr gehabt hätte, ich hätte noch gerne gesehen, wie er nächste Saison bei uns spielt. Also nach einer Bombensaison, ob er die wieder abrufen kann bei uns.
Ja.
Und das hätte uns auf jeden Fall wohl auch gut getan. Aber er hat jetzt den
ich sag mal so, Schritt wenn er die gleiche Leistung in der nächsten Saison gebracht hätte wie diese Saison, dann wären wir nächste Saison auch gestiegen.
Das kann gut sein, ja. Wahrscheinlich komplett voll entwickelt.
Da wäre noch ein Stück Steigerung drin gewesen, ganz genau.
Ja.
Da wäre noch mehr Entwicklung drin gewesen. Das hätte bestens funktioniert.
Ja, aber letzte Saison wollte ich ja noch darauf hinaus... war ja eher auf den Außen so ein bisschen zu finden. Da war ja noch so gar nicht der krasse Stürmer. Es hieß immer nur, man hat das Talent geholt, wo viele Zweitligisten und Drittligisten dran waren. Er hat sich für den SV Meppen entschieden. Und letzte Saison hat man dann auch so ja, er hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Spiele er hatte, aber halt auch viele Spiele, wo man als Publikum dann halt sagt, ich habe auch viel in Foren und so gelesen, wo es dann hieß, und das soll dieser hochgradig begnadete Spieler sein, den, an dem alle dran waren und der dann zum SV Meppen geht, ist, man sieht, warum er zum SV Meppen gegangen ist. Aber ich habe so gedacht, boah, eigentlich, er hat echt, also da war es noch nicht so der krasse Knipser, sondern eher der krasse Vorlagengeber so ein bisschen, weil ja, da er öfter auf den Außen war, viele krasse Pässe gespielt, er hat dann immer mehr weiter nach innen gefunden so und dann auch ab und zu mal Stürmer war, aber meistens war es dann immer Proschi, der da im Weg stand sozusagen, aber man hat immer gesehen, jo, der Junge knipst, der Junge kann gut spielen und jetzt, das war das Spiel, wo sein Durchbruch quasi diese Saison vollzogen war, das war das Chemnitz-Spiel auswärts, wo wir 4-2 gewonnen haben und er ja zwei Tore gemacht hat, die richtig krass herausragend waren. Da war klar, jo, der Junge ist jetzt unser Number One im Sturm.
Ja.
Und das hat er immer wieder bewiesen, dass auf ihn Verlass ist. Unser Spiel war natürlich auch darauf ausgelegt, Dennis anzuspielen, der dann den Ball verteilt und dann wieder anspielbar war in der Box. Muss man wirklich sagen, das hat er perfektioniert und das hat unser Spiel geprägt.
So ist es.
Ich meine, offensives Umschaltspiel, das hatten wir letzte Saison auch schon, aber so wie diese Saison kann man sagen, ne, das hatten wir noch nicht. Das muss man ihm wirklich zugutehalten, dass er unser Spiel krass geprägt hat.
Das ist komplett richtig.
Wirklich der Hammer. So, und der letzte Punkt auf meiner Liste ist noch die moralische Leistung unserer Mannschaft.
Ja, ich würde auch sagen, der Teamgeist, also nicht nur die Moral,
ja,
sondern
ja, ja,
der gesamte Zusammenhalt, den diese Mannschaft bewiesen hat. Ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, als wir über unseren neuen Trainer, Thorsten Frings, hören uns heute zum zweiten Mal hoffentlich, gesprochen haben, dass einer der wichtigsten Punkte und Fakten bei uns ist, dass wir wirklich ein Team, eine Mannschaft sind. Dass wir, also dass es ein Gefüge ist, dass wir nicht 23 Dullis im Kader haben, die jeder nur darauf aus sind, ihr irgendwie ein Ding durchzuziehen und zu zeigen, wir sind die Geilsten, sondern als Gemeinschaft zusammenarbeiten und wirklich auch was zusammenreißen wollen. Und das ist eine Mentalität, die natürlich auch dann von hoher Moral geprägt ist. Und die ich auch niemals bei unserer Mannschaft verlieren möchte. Das macht nämlich den SV Meppen aus. Und ich, solange der Verein so drauf ist, wird auch mein Herz dazugehören.
Das hast du sehr schön gesagt. Schade, dass das nicht der Schlusspunkt ist. Ja, aber du hast vollkommen recht. Da kann ich eigentlich gar nichts gegen sagen und will da auch gar nichts gegen sagen. Das macht uns aus. Das ist unsere Einzigartigkeit. Ich glaube auch, dass wir vielleicht nicht deutschlandweit, aber ja gut, dritte Liga ist ja deutschlandweit, aber ich meine jetzt so über die dritte Liga hinaus so ganz krass wahrgenommen werden, aber ich glaube, Beobachter der dritten Liga sehen den SV Meppen und denken sich, das ist schon eine richtig geile Truppe. Ja. Alles wie die spielen. Wie
wenn man da tatsächlich mal neutral drauf guckt, ohne irgendeine Mannschaftsbrille.
Ja, ja, klar. Ja. Deswegen, aber was ich...
Dann sieht man auch, dass das System Meppen wirklich anders funktioniert als ganz, ganz viele andere Teams in der Republik.
Ja, auf jeden Fall, richtig. Und das möchte ich auch unbedingt beibehalten. Definitiv. Möchte ich nicht irgendwie, dass da von extern irgendwas reinkommt, das da Unruhe reinbringt.
Das möchte ich auch nicht, aber da bin ich immer noch guter Dinge, denn ich glaube, diesen Teamgeist, den Teamspirit, den bringt Thorsten auch mit. Und wenn nicht, dann wird ihn Mario den einbläuen. Da bin ich mir sehr sicher.
Absolut, ja. Und lieber Thorsten, ich werde in diesem Podcast niemals das Wort Lutscher in den Mund nehmen, in Bezug auf Thorsten Frings.
Damit hast du es in den Mund genommen.
Ja, muss ich jetzt ja einmal sagen, damit klar ist... Wir haben die letzte Folge so genannt, aber das waren nur Marketinggründe.
Ich habe Charmant Chupa Chups genannt.
Ja, auch nicht schlecht, ja. Der wäre eigentlich auch gut gewesen. Aber was ich jetzt speziell meinte, ist, dass wir halt nach Rückstand immer so krass zurückkommen. Ne? Also ich habe ja vorhin das Chemnitz-Spiel schon angesprochen, zweimal zurückgelegen, noch 4-2 gewonnen. Kaiserslautern zum Beispiel, ein krasses Spiel, wo wir 6-1 gewonnen haben. 1-1 noch gekriegt und dann aber noch richtig krass alles rausgehauen. Duisburg auswärts 1-0 zurückgelegen, 3-1 gewonnen.
Ja, da bist du schon quasi übrigens auch bei meinem Auswärtsspiel der Saison.
Ja gut, ich bespreche auch eins meiner Spiele der Saison. Also Halle, ne, zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter, wir lagen 2-0 zurück, 3-1 zurück und haben dann noch 3-3 gespielt. Bayern 2, unvergessen natürlich. 3-1 zurückgelegen, 5-3 gewonnen und ja, das sind also Zwickau, 2-0 zurückgelegen, noch Punkt geholt, Kaiserslautern auswärts, der Hammer und ja, das sind alles so Spiele, wo man sagt, jo, die gewinnt nicht jede Mannschaft auf jeden Fall, weil zu dem Zeitpunkt war gerade Halle und Duisburg und so weiter, die waren zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter oder zumindest sehr, sehr weit oben. Und dann kommt der kleine SV Meppen dahin und reißt nochmal. Duisburg war zu dem Zeitpunkt ungeschlagen zu Hause. Ja. Und dann kommt der SV Meppen und bricht diese Serie ein. Also das ist schon der Wahnsinn. Und das ist Hammer. Also heftig. So viele Spiele, wo man die dann ja abgeschenkt vielleicht schon waren bei manchem. Aber nein, der SV Meppen reißt es wieder rum. Die Mannschaft glaubt immer an sich. Und dann...
Das macht die Teamstärke aus.
Ja, richtig. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also das sind meine positiven Punkte. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
Einfach nur meinen Respekt nochmal an die Jungs, dass ihr das auch so durchgezogen habt und nie den Glauben verloren habt, sondern immer weiter gekämpft habt. Und da bin ich euch sehr dankbar für. Auch egal, was aus den Zuschauerreihen. Das Problem habt ihr ja im Normalfall auch nur bei den Heimspielen gehabt.
Ja, da auswärts ist, wird 100% immer, Unterstützung sein. Genau, ja,
da wird immer unterstützt auswärts und... unsere Unterstützung habt ihr auch immer zu 100%.
Ja. Wir sind zwar auf einer Tribüne, bei der wahrscheinlich die Kritik immer am lautesten ist.
Ja, wobei wir haben schon die leisere von beiden vermeintlich.
Meinst du echt?
Ja, ich weiß eigentlich gar nicht. Also ich habe ja, als wir noch nicht unsere schönen Dauerplätze hatten, häufiger mal auf der alten Tribüne gesessen und Junge, da wird nur gemeckert. Da sitzen, also die alte Tribüne hat ihren Namen
auch. Ich hasse die alte Tribüne.
Und da wird nur wirklich ganz, ganz schlimm gemeckert. Und das Problem bei uns ist halt tatsächlich, dass wir einfach so ein bisschen falschen Quadranten auf der neuen Tribüne sitzen. Da haben wir halt die falschen Leute hinter uns. Schöne ja. Grüße an Reihe 5. da wird auch schnell mal gemeckert, wobei das auch nicht auf alle zutrifft. Aber ja, naja, Besserwisser hast du immer, aber dieses Gelaber, das kannst du auch manchmal einfach nicht mehr
anhören. Also alte Tribüne meine ich hasse die alte Tribüne, weil wenn man da, also beim Steh ist kein Problem. Stand auch schon öfter mal da, aber Sitzplatz, da haben wir so komische Pearlies und da guckt man immer vor und das ist total nervig. Deswegen ist die alte Scheiße. Also Neubau
in der Stadt mehr. Bitte? Ist ja für uns auch keine Diskussion. Ich meine, wir haben unsere festen Plätze und die behalten wir auch.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit Dauerkarten überhaupt die Saison geht.
Da bin ich auch gespannt,
ja. Aber Anfang August ist die Geschäftsstelle wieder besetzt, dann wird es wahrscheinlich alles Infos geben, wa?
Das schätze ich auch, ja. Ja, mal gucken.
Jo, haben wir die positiven Punkte abgehandelt. Also, wie gesagt, wir haben bestimmt 1000 Sachen vergessen. Möchte ich mich entschuldigen.
Ja, wir machen ja auch nur unseren groben Rückblick. Ach. Ich meine, wir sind auf viele Dinge in den Einzelpodcasts immer eingegangen, haben auch immer wieder unsere Kritik geäußert und auch immer wieder unser Lob geäußert. So ist es nun auch nicht. Und ich glaube, wir haben viel angesprochen. Wir wollen heute einfach nur mal so ein kleines Resümee über die Liga bringen, über die Liga in den letzten
die Saison, genau.
Nochmal ein Bonus-Senf.
Ja, aber komm, ich habe da natürlich noch positive Punkte, nämlich die beiden Spiele der Saison.
Da wollte ich jetzt erst drauf?
Wollte ich gerne erst drauf. Oder wollen wir erst die negativen Punkte machen und dann die Spiele besprechen? Ist mir egal, wie du möchtest.
Du, ist deine Liste. Wir gehen die Spiele der Saison durch. Okay. Da hast du als Auswärtsspiel das Spiel in Braunschweig stehen.
Ja, genau. Unser Auswärtsspiel in Braunschweig, das war... Braunschweig war immer so der Punkt, wo ich auf jeden Fall noch hinfahre. Das sind 3 Stunden Autofahrt, die nehme ich dann noch auf mich. Weil wir sind ja nicht in einem Fanclub oder so, deswegen gucke ich immer so, wo kann man hinfahren, wo ist das halt noch nicht eine Tagesreise. Ich meine, jetzt werden viele Fans jetzt wahrscheinlich auf mich prügeln so verbal und sagen, ja, das wäre kein richtiger Fan, aber tut mir leid. Aber Braunschweig, da war ich da und da haben wir 2-1 gewonnen. Das Spiel war der Hammer auf jeden Fall. Es gab noch so eine Choreo von den Fans, wo man eine Ultra-Gruppe, die Geburtstag gefeiert hat in dem Jahr. Ich weiß es leider nicht mehr welche und auch nicht wie alt, aber das erinnert mich noch. Und da hat man dann so Plan verteilt, wo man dann eine schöne Choreo, denke ich mal, ich konnte sie ja nicht sehen, aber gemacht hat, wo man so ein paar Sachen hochgehalten hat und dann hat man das Logo wahrscheinlich gezeigt. Das war schon erstmal sehr cool. Es waren relativ viele da. Also ausverkauft natürlich war der Steher nicht, aber war alles ganz cool. Und es war ein Top-Spiel. Dennis Undaff hat das Tor des Monats gemacht, zumindest in meinen Augen in dem Fall da. Ich weiß nicht, ob er nominiert und gewonnen hat. Aber aus 30 Metern oder so schön in den Winkel gehämmert, das Ding. Das war geil. Dann Ausgleich gekriegt und das 2-1 der zweiten Halbzeit gemacht und noch bis zum Ende gezittert. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist und wo ich Gänsehaut hatte, war, also natürlich immer Fangesänge waren der Hammer nach dem Spiel auch aber das Geilste war, wo dann gemerkt hat, hier ist, die Mannschaft macht ja immer einen Kreis mit dem Trainer, wo dann immer was besprochen wird, manche müssen dann auch noch Interviews geben, aber als dann der Kreis sich aufgelöst hat sozusagen, dann rannte die ganze Mannschaft auf uns zu, wie kleine Kinder, die auf Süßigkeiten hinlaufen. Und das war so geil. Wir haben geschrien, die Mannschaft hat geschrien. Das war echt wirklich absolut der Hammer. Das werde ich immer in Erinnerung behalten. Das war jetzt vielleicht jetzt nicht das Krasseste, aber ich fand schon, das war für mich wirklich das geilste Erlebnis diese Saison.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch was ganz Besonderes, wenn man das dann auch...
Ach, Entschuldigung, ich muss ihn kurz noch unterbrechen. Und natürlich der tanzende Hilal Helve mit, ich glaube, Walde Drama. Das war auch sehr, sehr episch.
Ja, wenn man sowas live erlebt hat dann, ich habe an dem Tag verhindert, konnte halt nicht dabei sein, sonst wäre Braunschweig halt auch noch in meinem Männer-Range gewesen. Dann ist das natürlich ganz was Besonderes. Und deswegen ist es auch nicht so sonderlich verwunderlich, wenn ich sage, mein Auswärtsspiel der Saison war das Spiel in Duisburg. Hm. Fängt für mich damit an, dass wir ja so ein bisschen meinen Geburtstag danach gefeiert haben, denn das war ja, am Tag drauf, glaube ich, ne? Das war am 2.
Ja, Oktober, glaube ich. Duisburg war ja, die hatten ja nicht mehr alle Schrauben am Dach. Ja, genau. Das Spiel musste ja verschoben werden. Ja. Ja, hat man noch gedacht, scheiße, ey. Weil meistens ist es immer doof, wenn so ein Spiel verlegt wird, dann hast du immer ein relativ hartes Programm und für Meppen dann immer doof, weil es gerade auch noch ein Auswärtsspiel war für die Regeneration. Aber gut, da haben wir diese Saison dann später noch was deutlich Schlimmeres erlebt, klar. Ja. Von daher, aber nein, das war wirklich auch ein geiles Spiel, aber erzähl gerne weiter.
Ja, genau. Und wir sind dann da halt angekommen und ich bin natürlich auch schon ein bisschen beeindruckt von dem Stadion. Das ist ja auch ein ordentlicher Brocken, der da steht. So ist es ja noch nicht.
Schau uns Landreisen-Arena.
Hast du ja jetzt auch nicht gesagt haben. Hast du ja jetzt auch nicht jedes Mal, wenn du in der dritten Liga spielst, quasi so ein Stadion vor der Nase.
Nee, und, aber echt schön, wirklich, ja.
Und dann saßen wir halt da und dann ging es erstmal ganz schön schlecht los, weil wir erstmal ins Hintertreffen gekommen sind. Und ich denke so, Junge, ey, jetzt bist du die ganze Zeit hingefahren, ey. Wir waren auch noch knapp dran. Wir waren, glaube ich,
ja, zum Anpfiff da. Ja, weil, ich glaube sogar ein bisschen nach dann.
Könnte ich. Nee, ich glaube, ihr wart da. Ich musste aber dringend erst noch austreten.
Ah ja, richtig.
Deswegen habe ich die ersten 2 Minuten, glaube ich, verpasst.
Ja.
Und da ging es ja erstmal ganz schön negativ los und ich erinnere mich, das war gerade kurz nachdem Marius Kleinsorge Papa geworden ist. Ne?
Das ist vollkommen richtig.
Und der hat in dem Spiel losgelegt wie eine Rakete. Ich habe gedacht, Junge, was ist das für einer? Wer ist der? Das ist der Oberhammer, was der da abgerissen hat danach. Sodass wir das Spiel ja wunderbar noch zu unseren Gunsten gedreht haben.
Und das war auf jeden Fall Tor des Monats, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also auf jeden Fall Top 1 der Magenta-Dings.
Ja, das auf alle Fälle.
Ja,
das auf alle
Fälle. Ah ja, gut, wahrscheinlich war es nicht Tor des Monats, aber war bestimmt nominiert für Tor der Woche immerhin.
Ja, das wäre ja auch schon mal was.
Hoffe ich. Also das war wie ein Hammer-Ding, wo ein Solo, was er da vonstatten gelassen hat, nach wo er 3 Duisburger aussteigen lässt, ja, genau. Nee, 4 Duisburger aussteigen lässt und Alter, den Torwarttunnel.
Hüpf, seitlich, rechts, links, bumm, weg.
Alter. Ja, und Junge. Auch super, da merkt man einfach, Marius Kleinsorge ist einfach ein geiler Typ. Weißt du, er hätte 2 oder 3 Kontakte annehmen können, um das Foulspiel zu ziehen. 1 war genau. Im Strafraum. Das ja. Macht ja dann eher mal jemand, wenn man denkt, jo.
Was er auch später in der Saison häufiger mal versucht hat.
Ja, gerade auch Marius Kleinsorge, der es ab und zu mal macht. Aber da hat er einfach den Fokus gehabt und wollte unbedingt das Tor machen oder unbedingt den Ball behalten. Und das muss man ihm echt hoch anrechnen. Hammer.
Ja, war auf jeden Fall ein ganz grandioses Spiel. Wir haben da auch richtig, richtig, richtig abgefeiert. Als er übrigens dieses Ding gemacht hat, Marius Kleinsorge, die erste Idee, die ich hatte, okay, das war's, die nach der Saison ist der weg. Das war halt auch so ein Problem, ja. Was du häufiger bei Spielern die Saison gedacht hast, bei Dennis und bei ihm halt auch, wenn die halt so eine Top-Leistung gemacht haben, dass es schwierig wird, die nach der Saison zu halten. Und leider
aber
gibt uns die Zeit recht.
Liebes Trainerteam. Das habt ihr jetzt alle gehört natürlich und das könnte natürlich auch trotzdem ein Argument sein, um Spieler hier hinzulocken und zu sagen, hier, guck mal, bist jetzt 2 Jahre beim SV Meppen, danach bist du halt in der 2. Liga. Wie wär's denn? Und so kann man auch junge Talente hier hinholen und genau, kann dann halt seine DIN A0-Liste hochheben und dann mit Spielern, die es geschafft haben.
Ja.
Und die kleine Liste daneben halten und Spielern, die frühzeitig gegangen sind, um zu sagen, hier, aber bleibt auf jeden Fall 25 Jahre.
Ja, genau.
Sicher, sicher.
Unterschreibt bis zum Ende und dann gucken wir weiter.
Genau.
Ja, also ja, aber für auch mich Hammer. Auf jeden Fall Duisburg, das Spiel, das ja, Auswärtsspiel absolut. Der Saison für mich.
Kann man definitiv auch nennen, das ist klar. Auch noch einen schönen, das 2:1 von Dennis Undorf habe ich auch noch schön im Kopf, ja. Aus schöner Vorarbeit von einem Duisburger Verteidiger. muss man sich auch unbedingt mal angucken. Also er tat mir ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht, weil es war ja für uns gut. Von daher nicht. Der den Ball Dennis in die Füße spielt. Dennis, man sieht auch einfach, der Junge ist, also der kann links wie rechts, also es ist unfassbar, der nimmt den Ball mit links an, schießt mit rechts, aber mit links auch und das ist unfassbar. Dieser Junge, ich sag's jetzt auch in diesem Podcast nochmal, in 3 Jahren spielt er Premier League. Oder Championship.
Ihr habt es gehört.
Je nachdem, wo Brighton, Hove oder Albion dann spielt.
Ja, okay.
Ihr habt es gehört. Ich habe es gesagt.
Das ist in Ordnung. Da kann er in 3 Jahren spielen und in 8 Jahren gibt er seine letzte Saison nochmal bei uns.
Okay. Ja, dann kann er mit uns nochmal die Champions League holen. Das ist auch in Ordnung.
Ja. Genau. Europa League würde mir schon reichen.
Ja, einfach 2. Liga. In 8 Jahren. Es ist immer schwierig, wie sich der Fußball entwickelt. Vielleicht spielen wir da auch schon gar keinen Fußball mehr. Sondern,
ja, genau,
keine Ahnung. Vielleicht Fans sind da verboten wahrscheinlich. Ja, Fans sind verboten dann, man weiß halt ja.
Fußball, aber ohne mit dem Bein zu berühren.
Nee. Aber das Spiel habe ich jetzt beim Erzählen auch noch in Erinnerung. Das war auch so ein Spiel, was man definitiv hätte verlieren können. Da haben wir Glück gehabt, zum Teil. Also beide hatten Glück.
Ja, ich muss sagen, also am Anfang sah es halt so aus, oh Gott, das kriegst du hier heute ordentlich an die Fresse. Aber nachdem da der Knoten geplatzt war, habe ich eigentlich auch nachher keine Gefahr mehr gesehen.
Ja, doch, also da hast du vielleicht verklärt. Aber es gab, jetzt fällt mir gerade noch so ein, dass ein Elfmeter hätte gegen uns geben können und müssen. Zwei Schüsse an die Latte oder einen an die Latte, einen an Pfosten eine an die Latte, von Duisburg. Pfosten, ja. Wir haben allerdings auch ein klares Tor nicht anerkannt bekommen.
Richtig.
Also muss man sagen, wenn das wieder so das Match-Momentum gegen uns gewesen wäre, hätten wir das wahrscheinlich auch 3-0 verloren oder 3-1.
Aber das hatten wir diese Saison nicht so viel.
Nee, eben. Also ja, man muss auch mal die guten Sachen dann hinzufügen. Genau. Richtig, genau. Dann haben wir die beiden Auswärtsspiele abgehakt, dann kommen wir zu den Heimspielen. Möchtest du da anfangen?
Ja, nee, kann ich. Also brauche ich nicht, weil, also wie könnte es ein anderes sein als Meppen gegen Bayern 2? Also, wie könnte es ein anderes sein? Also
man hätte ja das Kaiserslautern-Spiel, wo wir 6-1 gewonnen haben.
Nee, also das Problem ist ja auch, ich kann diese Kategorie ja nur danach gehen, was ich selber da auch empfunden habe. Und ich erinnere mich bei dem Bayern-Spiel im Prinzip nur noch daran, dass ich hinterher auch keine Stimme mehr hatte. Also ich glaube, ich habe in der ganzen Saison weniger insgesamt gejubelt gefühlt, wie in dem Spiel. Also da war halt alles raus. Ich habe mehr gebrüllt und mich mehr gefreut, habe ich mich, glaube ich, in keinem Spiel in dieser Saison. Ja. Das letzte Mal, glaube ich, bei der Relegation, dass ich so abgegangen bin wie beim Bayern 2 Spiel.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich hatte auch erst das Karlslautern-Spiel drauf, habe dann aber überlegt, ja, das war zwar ein schönes Spiel, es war auch schönes Wetter, es hat die Sonne geschienen. Das ist ja hier im Emsland relativ häufig, dass die Sonne scheint und nicht Regen und so weiter.
Du bist doch nicht so lange hier, oder?
Nee, also wir haben immer Top-Wetter, das sei einfach mal dazu gesagt. Aber deswegen.
Versuchst du gerade irgendjemanden hinzulocken, oder?
Nee, derjenige, der es hört, wird es verstehen.
Also, erklärst du mir das nachher neu?
Ja, mach ich. Okay. Ja, aber 6 Tore, wir haben es auch, ich glaube, so als Schlagzeilen in Kicker geschafft in dem Fall, also online. Und Kaiserslautern nach Krise, da haben wir auch den Trainer weggeschossen, wie wir es immer sonst immer nur mit Uerdingern machen.
Ich wollte sagen, nicht die einzige Mannschaft. Die Uerdinger. Schönen Gruß jetzt, an Funkhaus 05.
Ja, genau. Jetzt hast du vielleicht auch verstanden, wen ich gerade damit meinte.
Ach so, das ist okay, ja, alles klar.
Aber nee, es ist ganz klar, es muss dieses Spiel sein, weil dieses Spiel geprägt war durch, ja, wie soll man sagen, Pleiten, Pech und Pannen, also zu himmelhoch jauchzend, zu Tode getrübt, nur umgekehrt. Also wir haben 1-0 zurückgelegen, relativ schnell und haben uns dann aber wieder rangekämpft. Ein wunderschönes 1-1 von Dennis Undav, Hammer, also so ein Seitfallzieher im Stand so ein bisschen, also es war wirklich ein geiles Ding. Und dann gab es die Wechsel.
Ich habe erstmal zurückgelegt und gesagt, hier, ich weiß nicht mehr, in welcher Minute es war, aber 8 Minuten gespielt, ich fühle mich gut.
Ja, warum? Die haben, also die Bayern, meinst du?
Da.
Ja. Ja, richtig. Okay, dann wird es nicht richtig, jetzt gerade um das Rezept gemacht. Aber man muss auch sagen, viele Bayern waren da, also das Stadion war da richtig. Zu dem Zeitpunkt relativ voll. Also ich wusste gar nicht, dass wir so viele Bayern-Fans in Amsterdam haben.
Doch, leider ja.
Leider ja. Ein bisschen, ja gut, soll
ziehen. Was ist da eigentlich los?
Ja, aber von dem, da muss man fast sagen, da ist man froh, dass die wenigstens, das ist das einzige zweite Mannschaft, auf die man froh sein kann, dass sie in der dritten Liga ist, weil die bringen Fans mit. Ja. Das ist ja schon der Wahnsinn eigentlich.
Ja, weil die Bayern-Fans ja auch wissen, die kann durchaus auch mal ein Star mit auf der Bank sitzen.
Ja. Ach so, ja. Oder ich dachte, ja gut, stimmt. Oder so, genau. Ja. Und ich dachte mal, wenn man Bayern-Fan ist, dann denkt man sich, ja komm, da fahre ich mit dem Rad noch eben hin. Wahrscheinlich sind aus München nicht ganz so viele da gewesen.
Nee, das glaube ich auch.
Aber ja, dann gab es halt die Wechselposse, würde ich mal sagen. Also Luka Tankulic sollte eingewechselt werden.
Ja, richtig.
Stand nicht am Spielbericht. Ja. Wir müssen,
durfte dann sauer gehen.
Wir müssen Gott froh sein, dass wir den vierten Offiziellen da haben, der gesagt hat, er steht hier nicht auf Spielbericht, weil sonst wäre er eingewechselt worden.
Ja, und dann schade.
Hätten wir das Spiel zwar nur verloren. Am grünen Tisch. Ja, dann gab es halt noch diese krasse Szene mit Xirxe, der auch in der ersten Mannschaft wohl die ein oder andere gute Aktion diese Saison hatte. Er hat, glaube ich, auch 4 oder 5 Tore gemacht. Für mich wird er immer der Mann sein, der in einer Aktion gelb-rot gekriegt hat. Wird er für immer sein.
Ja, was du gar nicht so gecheckt hast. Ich dachte, der Troll gekriegt, ey, warte, das war auch echt so ein Ding. Ey.
Aber wenn man sich das in der Wiederholung ansieht, er hat einmal gelb gekriegt.
Völlig zu Recht.
Ja, völlig zu Recht. Er hat gelb gekriegt wegen Schubsen gegen Kleinsorge. Also ja. Er hat einen Zweikampf verloren oder einen Zweikampf gegen Kleinsorge geführt, den Kleinsorge sehr dankbar angenommen hat, hat da einen Foul gekriegt. Ich glaube noch nicht, dass er da die gelbe Karte für gekriegt hat. Hat dann Kleinsorge angerempelt. Ja, das hat er auch sehr dankbar angenommen. Ja,
natürlich.
Und hat dann Stempelkammer an den Hals gefasst. Und das sind zwei gelbe Karten, die man auf jeden Fall vertreten kann. Und dann kriegt er gelb-rot.
Ich wollte sagen, an den Hals fassen ist schon sogar dunkelgelb.
Deswegen, also ich würde sagen, der muss sich da eigentlich nicht beschweren. Es hieß dann immer, ja, warum muss denn der Puttkammer da so hingehen? Aber der war Kapitän.
Das Interview von dem Trainer habe ich auch noch in den Ohren.
Sebastian Hoeneß, heute unterschrieben bei TSG Hoffenheim.
Ja, genau.
3-Jahres-Vertrag.
Hammer. Der dann auch noch erzählt hat, ja, hier, der Schiedsrichter hat das Spiel uns kaputt gemacht quasi. Also der hatte da auch null Verständnis für die rote Karte.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt startet es auch schon 3-1 für die Bayern, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Und dann ging ein Kleinsorge ab, hat das 2-3 auf Amin vorgelegt, das 3-3 hat El Helve gemacht, Undaf mit dem 4-3, das habe ich mir immer noch so als Video abgespeichert auf dem Handy, das gucke ich mir immer mal wieder an, weil das war noch so ein Live-Kommentar, den man da eingeblendet, also den Magenta netterweise zur Verfügung gestellt hat, das gucke ich mir immer wieder gerne an, wenn es mir mal schlecht geht.
So wie dieser an den Pfosten gegangene Elfmeter von Waldhof.
Ja, genau, das guckt man sich auch mal gerne an.
Ja.
Richtig, und dann das 5-3 auf Line aufs Tor zugelaufen, das war einfach ein Hammerspiel von einer Hammerkulisse, 9000 Zuschauer.
So geht das. Und jetzt sage ich mal was dazu, ne? Das hat der Lukas alles im Kopf und von da abgerufen. Der hat hier keine Notizen liegen, der konnte jetzt euch noch genau aufzählen, wann was passiert
gut,
ist. Und das macht ihn hier halt zu dem Chefrocker Nummer 1.
Das ist nett, dieses Lob. Man muss aber auch sagen, dass ich mir die Highlights auch 700.000 Mal angeguckt habe.
Ja, gut. Nichtsdestotrotz muss es ja jetzt noch wissen.
Ja, jetzt weiß ich es noch. Ja, dein Heimspiel war auch das, Bayern 2 hast du ja gerade gesagt. Ja. Es gab halt noch viele schöne Heimspiele.
Viele finde ich sehr übertrieben, denn das ist ja eine
schöne Überleitung.
Steht schon bei den negativen Überraschungen. Heimschwäche steht hier auf jeden Fall drauf, den Punkt ziehe ich dann direkt nämlich vor. Denn es gab auf jeden Fall nicht viele schöne Heimspiele, die wir gesehen haben. Das ist nämlich unser großes Problem und knallhart analysiert, sage ich jetzt mal, deswegen sind wir auch nicht aufgestiegen. Weil das klingt hart, aber wir haben die Punkte halt zu Hause nicht geholt. Und das ist sehr, 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 sehr sträflich.
Ja, warte mal, ich muss mal eben kurz in die Heimtabelle gucken.
Da stehen wir nicht so gut da.
Das ist vollkommen richtig.
Wir sind nicht Zweiter. Ich weiß nicht, ob wir in den Top Ten sind, wir glaube ich auch nicht drin.
Nein, absolut nicht. Ich meine, so in der Heimtabelle 13. sind wir 13. Junge, 26 Junge. Punkte haben wir da geholt.
Ja, dann passt es übrigens. Ne? 13 plus 2 ist 15 geteilt durch 2, 7,5. Siebten Platz haben wir, alles gut. Ach.
So funktioniert das.
Ja, genau.
Okay. Ja, nee, aber muss man wirklich sagen, die Heimschwäche war
brachial.
Ja, wie soll man das sagen? Also wir sind jetzt bei den negativen Punkten übrigens, hast du ja schon gesagt, stimmt.
Ja, die böse Überleitung. Jetzt müssen wir noch einen Donner einbauen oder so.
Ja, können wir sowas. Jetzt wird der technisch zu in der Lage.
Theoretisch ja.
Cool. Heimschwäche. Ich habe es relativ unten auf meiner Liste, aber ist natürlich klar, den Punkt können wir jetzt. Müssen wir ansprechen.
Das ich konnte ihn gut überleiten.
Ja, hast du sehr gut gemacht. Das muss man sagen. Ist ja auch egal, wie wir das hier machen. Das
ist unser Podcast. So. Das dürfen immer noch wir entscheiden. Wem es nicht gefällt, der schellt jetzt nicht aus. Hört weiter. Wir machen alles, was ihr wollt.
Da ist er wieder devot. So wie wir ihn wollen.
Devot. Und mit den Worten, was darf ich tun?
Wer diese Referenz versteht, schreibt uns bitte einen Kommentar.
Es gibt auch nichts zu gewinnen. Doch, es gibt was zu gewinnen. Doch, ich habe noch einen schönen
Preis.
Ich hau wieder was raus.
Ja, will wieder eine Felgenstatue rausholen.
Nee, ich habe was Schönes.
Auch ein Insider-Gag. Ja. So, aber komm. Wir sind hier bei der Arbeit. Weiter geht's. Heimschwäche muss man fast sagen, dass die meisten Heimspiele, die wir gespielt haben, wo wir immer sehr, sehr gut waren, aber verkackt haben.
Das was ich am Ende der Saison echt nicht mehr hören konnte, ehrlich gesagt. Es stimmt ja, wir haben super gespielt, aber leider trotzdem verloren. Ich konnte es echt nicht mehr hören, weil das ist einfach das Undankbarste, was du in so einem Interview sagen kannst. Das ist noch schlimmer, als dass du sagst, wir haben scheiße gespielt, deswegen haben wir verkackt.
Ja, stimmt. Ne? Also, ja, es waren immer so wirklich, wie wir auch vorhin schon sagten, oder wie ich es einmal kurz schon gesagt habe, viele individuelle Fehler. Wir haben viele Tore nach Standards gekriegt. Das ist auch noch ein Punkt, den ich hier mir aufgeschrieben habe. Und ja, wir haben die Tore einfach nicht gemacht. Wir sind angerannt, wir hatten 200 Chancen und haben 2 genutzt maximal, aber dann hat auch der Gegner irgendwie 3 Tore gemacht, von denen wir 2 vorgelegt haben. Ja. Oder es stand halt lange 1-0 und dann...
Oder wenn es halt tatsächlich mal zu gut lief, dann haben wir auch selber uns darum gekümmert, die Dinge irgendwie reingehen, ne?
Mhm. Du wolltest auf Halle anspielen, aber...
Nee. Ja. Nee, in der Halle? Über die Bande, oder was?
Ja, ganz genau. Ja, die Heimschwäche, Platz 13, wie ich schon sagte, 26 Punkte. Ich guck mal eben, wie viel wir auswärts dann geholt haben.
Wir 26 Punkte haben wir doch auswärts zu Hause geholt. Da hätte ich schon gar nicht mehr mit gerechnet. So viele?
Habe ich das nicht gerade gesagt?
Ja, du hast 26 gesagt.
26 Punkte, genau.
Das wundert mich trotzdem.
Ja, also doch selbst Preußen Münster, die abgestiegen sind, haben einen Punkt mehr geholt zu Hause. Ja, das ist halt schon krass. Ja, in der Auswärtstabelle, dann, um das nochmal eben gesagt zu haben, haben wir 32 Punkte geholt. Ja, hast du sehr gut ausgerechnet. Ich konnte es natürlich nicht.
58 weniger 26.
Ja, ich Mathe kann ich nicht so gut.
Gut über 30.
Ja. Ja, die Heimschwäche hat dann wirklich dazu geführt, dass in dieser Saison mehr möglich war, aber nicht. Aber man muss auch sagen, selbst wenn...
Ist einer von, wie gesagt, ich sag's nochmal, ist einer von zwei Punkten, der uns auf jeden Fall den Aufstieg gekostet hat. Zu dem zweiten Punkt kommen wir gleich.
Man kann aber auch sagen, wenn man am Anfang der Saison sich überlegt, man will nicht absteigen, dann ist Platz 13 noch okay, ehrlich gesagt. Wir haben immer noch gute Spiele abgeliefert zu Hause. Wir haben wichtige Spiele gewonnen, wie gegen Duisburg, wie gegen Jena ganz am Anfang, wo es dann halt noch eher darum ging, wir müssen Punkte gegen den Klassenerhalt sammeln.
Für den Klassenerhalt.
Für den Klassenerhalt, genau.
Gegen den Klassenerhalt.
Ja, weil wir aufsteigen wollen.
Punkte gegen den Klassenerhalt.
Gegen den Klassenerhalt, weil wir aufsteigen wollen. Alles klar. Das 6-1 gegen Kaiserslautern, unvergessen. Bayern natürlich, wie wir schon jetzt groß und breit gesagt haben. Und dann, Spiele wie Groß Asbach, die wunderschönen Dragon Ball Z-Kurio.
Ja, aber gefühlt hast du tatsächlich jetzt auch schon alle tollen
Spiele erwähnt. Ich glaube auch.
Und wir haben insgesamt halt, lass mich kurz rechnen, 19 Heimspiele.
Ja, gut, lassen wir das jetzt aus. Wir können ja auf die Spiele dann zu Hause dann auch nochmal eingehen, weil wir sind ja bei den negativen Punkten, da wird sich ein oder andere auf jeden Fall überschneiden.
Ja.
Ich habe als allererst aufgeschrieben, unsere Starts nach Pausen. Also,
womit nach Pause auch schon meint, der neue Saison. Denn was wir wirklich dreimal verkackt haben, ist wirklich die ersten Spiele zu holen. Ja. Sei es nach Beginn der Liga, nach Beginn der Saison, sei es nach der Winterpause und deswegen am allergravierendsten und schlimmsten auch nach der Corona-Pause. Was mich halt auch mega schockiert und auch maßlos enttäuscht hat, muss ich knallhart auch so sagen. Denn ich habe eine Mannschaft erlebt, auch im Vorfeld, auch mit ihren Interviews und mit dem, wie sie sich gegenüber der Presse geäußert haben, wie sie Statements formuliert haben, wie sie sich gezeigt haben, die Bock hatten, die aufsteigen wollten, die alles für den Aufstieg tun wollten. Und dann siehst du tatsächlich rumpelige Spieler am Anfang immer.
Ja, nee, so kannst du es eigentlich...
Doch, find,
so kann man das nicht sagen. So kann man das nicht sagen. Gerade nach Corona kannst du das so, finde ich, nicht sagen. Weil, wenn wir nach Corona gucken, also nach Corona bei Würzburg, da haben wir 3-1 verloren. Das ist wieder so ein Ding, du führst oder du legst 1-0 zurück durch einen individuellen Fehler. Du legst 2-0 zurück durch einen individuellen Fehler. Läufst in der Zeit dazwischen aber die ganze Zeit aufs Tor zu. Hast dann mal den Knaller an die Latte, der nicht reinging, frei vorm Tor und verballerst. Und... Christian hat immer wieder einen Nackenschlag, räumpelt sich immer wieder auf und nach dem 3-0 war es halt rum und dann haben wir irgendwie noch das 3-1-90 gemacht.
Undaf hat das noch geschossen.
Undaf hat es noch gemacht, genau. Gut, Meppen-Uerding war dann noch das Spiel, 0-0. Das war auch nicht überragend auf jeden Fall, aber das 0-3 gegen Rostock, da musste ich dir zustimmen. Das war ein Rumpelkick vor dem Herrn.
Boah, das war das schlimmste Spiel, das wir in der dritten Liga abgeliefert haben.
Generell, die Rostock-Spiele sind nicht so unser in dieser Saison.
Nee, das sowieso nicht. Selbst wenn es die ähnliche Position ist, nur weiter südlich oder wie auch immer. Das ist ja.
Oder so. Irgendwie sowas, genau. Ja, aber es stimmt. Also, wenn man mal den Saisonstart anguckt, zu Hause verloren gegen Zwickau.
Was schon nicht darf, ehrlich gesagt.
Nein.
Also, du guckst dir im Vorfeld die Liga an. Du denkst, um Gottes Willen, das wird die schwierigste Saison, die du vor der Brust hast. Kommt ja keiner an, dass es so gut für uns ausgeht. Und dann guckst du dir halt die Tabelle an und weißt genau, bam, Jena, Zwickau, Groß Asbach, das sind so hier die drei Kicks, die musst du nach Hause holen, das sind die wichtigen Punkte, das sind die Kollegen, die unten mitspielen wollen, also nicht wollen, sondern müssen.
Ja, und gegen zwangsläufig.
Und gegen die musst du dich durchsetzen, sonst hast du gar keine Chance.
Ja.
Und dann läuft Zwickau schon mal richtig gar nicht.
Genau, Zwickau läuft gar nicht, also auch wieder so ein Ding, zu einem Punkt der Standardschwäche, wie ich auch schon mal angedeutet habe, auch noch ein großer Punkt auf der Liste, wo wir eigentlich das Spiel so ein bisschen machen, aber auch nicht so überragend, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber dann zweimal stümperhaft, amateurhaft verteidigen und dann das Spiel 2-0 verlieren und dann war das Spiel gegen Mannheim 0-0, das war so ein mittelmäßiges Spiel. Dann war halt das Spiel gegen Chemnitz, wie ich schon sagte. Und man dachte, jo, das ist der Dosenöffner. Und dann spielst du zu Hause gegen Magdeburg. Kriegst da 3-1 auf den Sack, wo du dir auch 2 Tore selber reinlegst, wenn du es noch im Kopf hast, wo Erik Domaschke dann...
Ach jo, wo er Schwächen gezeigt hat.
Ja, ja. Und da denkt man sich, ja, scheiße, ey. Dann hat man lange gebraucht, um sich zu finden. Und das war nach der Winterpause quasi ganz genauso. Zwickau, muss man fast sagen, gehört da schon nicht mehr rein. Da hat man noch 2-2 gespielt und das war ja auch noch letztes Jahr. Aber dann zwei unfassbar bittere Spiele, ja. Zu Hause gegen Mannheim und zu Hause gegen Chemnitz. Oh, Mann, diese beiden Chemnitz, Spiele, ja. Gerade Chemnitz, steht, kann ich schon mal spoilern, auf meiner Nackenschlag-Spielliste.
Ganz oben.
Ganz oben, ja. Wo man einfach sagen muss, das,
das ist musst du der Wahnsinn. Das sind Punkte, die musst du mir nach Hause nehmen.
Chemnitz, ja. Ist ja auch echt Chemnitz ist unten drin und wir haben auch angerannt, aber kommen wir gleich noch zu. Das war echt Hammer, ja. Deswegen, das war die Start nach Pausen, dann die Standardschwäche, muss man leider sagen.
Die wir immer noch nicht ablegen konnten. Die
ja, es wurde besser, aber es ja, ganz ablegen konnten wir es nicht.
Am Anfang der Saison wurde es besser.
Nee. Anfang der Saison war richtig schlimm.
Ich meine, vom Anfang an hat es sich besser entwickelt, es wurde besser während der laufenden Saison. Also am Anfang hat es sich nach oben entwickelt, gesteigert, so meine ich das. Dass es besser wurde und ist dann aber rapide wieder abgefallen. Fand ich gerade auch, also nach der Winterpause schon so leicht, aber nach Corona ist erheblich die Standardschwäche noch wieder aufgetreten, fand ich.
War das wirklich so?
Ich habe das Gefühl so.
Also ich hatte individuell Fehler mehr aufgeschrieben, aber nach der Corona, kann aber auch sein, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, weil ein bisschen verschwimmt das, wenn man da so ein bisschen guckt. Aber ja, will ich jetzt nicht abstreiten, kann gut sein. Aber ich hatte jetzt am Anfang der Saison, wie ich gerade schon sagte, Zwickau, zwei Dinger drin, war Hammer. Magdeburg war ein Gegentor auf jeden Fall nach einer Ecke und zwei haben wir ihn selber reingehauen. Dann gegen Würzburger Kickers, haben wir 2-3 verloren haben oder 3-2 dann die Würzburger gewonnen haben zu Hause. Uerding auch zwei richtig starke Ecken, was halt richtig stark, also wenn man nicht verteidigt, dann sieht das zwar gut aus, aber gerade das 2-0, das hatte ich mir halt heute noch angeguckt, also wie Lelukimia da einfach völlig frei durch den Strafraum geht und machen kann, was er will, ist einfach ja, der Wahnsinn. Ja, die
Szene erinnere ich mich tatsächlich auch noch.
Ja, ja. Da kannst du natürlich noch so gut spielen, aber wenn du dann die Basics nicht beherrschst, dann kannst du halt keinen Blumentopf gewinnen.
Ja.
Ja, Rostock war das einzige Spiel dann in der Hinrunde fast, dass wir ja gut, Würzburg haben wir auch verdient verloren, muss man ja sagen, wie es ist. Aber Rostock, das war dann halt das Erste, wo wir dann quasi nur durch spielerische Schwächen verloren haben. Halle, weiß ich jetzt gar nicht, aber da waren es mehr lange Bälle, die ich jetzt fast auch ein bisschen gleichsetzen will. Da merkt man aber halt auch wieder, so richtig spielerisch unterlegen sind wir selten. Also da hast du zwar immer das eine oder andere Spiel, wo du dann nicht gewinnen kannst, weil der Gegner einfach besser ist, aber meistens sind wir halt selber irgendwie schuld, dass wir die Scheiße nicht gewinnen. Ja, und nicht in dem Fall, weil wir einfach Kacke spielen, sondern in dem Fall halt einfach, weil wir uns die Dinger selber reinlegen oder halt nicht verteidigen, wenn es drauf ankommt.
Ja, da ist viel Wahres dran. Oder man sich einfach manchmal zu stumpf, zu sicher fühlt.
Kann auch gut sein, ja. Da kommen wir gleich vielleicht bei meinem Chemnitz-Spiel auch noch zu. Das stimmt, das ist so. Ja, aber individuelle Fehler hatte ich ja auch schon angesprochen, das verschwimmt jetzt halt so ein bisschen. Gerade da muss ich sagen, nach Corona haben wir einfach, individuell Fehler kann ja auch einfach sein, wenn du vorne die Dinger nicht machst. Ist ja dann auch so. Individuell Fehler kann ja sein, wenn du den Gegner auflegst, wie bei dem Rostock-Spiel nach Corona oder Ingolstadt, wenn du einfach nicht vernünftig verteidigst, wenn die Absprachen irgendwie nicht stimmen.
Ja, wenn du halt merkst, es läuft nicht rund und die Mannschaft ist nicht so ganz genau eingegroovt.
Ja, ja, genau. Oder nimm du ihn, ich hab ihn sicher, sozusagen, dieses Ding. Oder wenn du dann irgendwie dich überlaufen lässt, versuchst Abseitsfallen so zu stellen und dann ist da der Raum offen, das ist halt alles so schwierig. Und das sind Sachen, die müssen abgestellt werden. Ich bin aber guter Dinge, dass unser neues Trainerteam das
abstellt. Mit dem Cast, den wir da schon sitzen haben, das auch gut schaffen wird.
Denke ich auch, ja.
Ja, genau, das nächste haben wir im Prinzip schon besprochen. Starke Spiele, enttäuschende Ergebnisse, da sind wir jetzt gerade schon die ganze Zeit drauf eingegangen, genau was du auch gesagt hast. Hast häufiger wirklich eine gute Leistung abgeliefert und dann immer wieder der Satz, wir haben gut gespielt und trotzdem verloren.
Ja. Legendär halt.
Das Bitterste, was du sagen kannst.
Das war nach der Winterpause halt das Mannheim-Spiel und das Chemnitz-Spiel einfach unfassbar. Das war, ja, oder man kann so ein bisschen auch Kaiserslautern in der Rückrunde noch hinter, wo wir 3-3 noch gespielt haben. Also wir haben 3-1 zurückgelegen, da will ich jetzt nicht sagen, dass es ein enttäuschendes Ergebnis war, aber
hätte vielleicht auch noch ein Tor mehr machen. Das hast du auch schon abgeschenkt und da sind wir auch, ich erinnere mich auch noch, wie wir das gesehen haben.
Ja.
Und da sind wir sehr glücklich hier aus dem Raum gegangen mit dem einen Punkt.
Absolut, ja. Das war echt ziemlich gut. Ja.
Jo. Hast du da noch einen Namen stehen als letztes auf der Negativliste?
Ja, genau. Aber ich möchte jetzt erstmal hier noch kurz Pause. Müssen wir schon Pause machen? Oder ich weiß nicht, ob wir das in der kurzen Zeit noch eben schnell abfrühstücken können. Jedenfalls, wir machen jetzt hier Pause. Ich möchte auch erklären, warum das so ist. Wir haben ja, am Anfang hast du schon gesagt, unseren Podcast-Hoster gewechselt. Ja. Und da steht uns immer nur ein begrenztes Volumen an Minuten zur Verfügung pro Monat. 240 Minuten, das klingt zwar viel, aber die sind halt diesen Monat schon auf durch Corona halt. haben wir immer relativ viel zu besprechen gehabt. Deswegen machen wir hier noch eine kurze Pause. Ich kann schon mal spoilern, es geht um Christian Neidhardt. Das werden wir besprechen. Die Folge wird auch ein, zwei Tage später hochgeladen. Ja. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber jetzt in dem Fall machen wir hier erstmal den Podcast zu.
Um den Leuten auch eben den Ausblick zu geben, es geht nicht nur noch um Christian Neidhardt, sondern es geht auch insgesamt noch um die Nackenschläge der Saison. Das heißt, um die schlechtesten Aus- und Einwärtsspiele. Und wir werden ja auch noch über die einzelnen Spieler komplett sprechen.
Und den Spieler der Saison
kühlen wir auch noch. Und den Spieler der Saison kühlen. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
Ja,
und deswegen machen wir jetzt hier einen Cut.
Wir machen jetzt hier den Cut. Wir wollten nicht sagen, komm, wir prügeln das in einer Stunde durch oder wie viele Minuten waren es? 65 oder so? Egal, das prügeln wir jetzt nicht in der Zeit durch. Wir wollen das so besprechen. Dann machen wir jetzt halt auch zwei Parts und dann müsst ihr das vielleicht zweimal runterladen oder zweimal anhören und nicht einmal groß, aber vielleicht schreckt euch das ja auch
ganz. Das heißt, im Prinzip kriegt ihr von uns gratis 48 Stunden Vorfreude. Ist das nicht auch toll?
Der Wahnsinn, das ist ja mega gut. So, dann machen wir das jetzt hier zu und
wir hören uns gleich wieder.
Gleich wieder.
Also für uns gleich, für euch.
Wir hören uns bald wieder. Ja. Aber wir sind fast wieder da oder wir sind schon da, je nachdem, wenn das jetzt einer im Jahr 2022 hört, versteht er das alles gar nicht mehr.
Hey.
Aber ja.
Egal.
Bis dann.
Bis dann, ciao.